für diesen Podcast habe ich mit einem Botaniker gesprochen. Und der hat mir gesagt, Pflanzen tun nichts für den Menschen. Die tun das nur für sich selbst. Weil du gerade gesagt hast, die Photosynthese ist ja dazu da, dass wir Sauerstoff haben. Nein, nein, das ist es. Also die Pflanze macht das nicht für den Menschen, damit wir hier glücklich und zufrieden und atmen können, sondern die macht es in erster Linie für sich selbst, damit sie wachsen kann, damit sie sich weiterentwickeln kann. Und für uns ist es ein schöner Nebeneffekt. Deswegen, da wollte ich jetzt
schöner,
mal
kurz, ein überlebenswichtiger.
Ja, da wollte ich mal jetzt eben kurz klugscheißern. Ne? Die Pflanzen tun nichts für uns. Ich habe heute im Vorfeld an diese Folge mir mal die Mühe gemacht und bin durch unser Bürogebäude gelaufen und habe mal den einen oder anderen Mitarbeiter eine Frage gestellt. Das heißt, ich habe also eine statistische Erhebung gemacht. Und zwar ging es um die Frage, woran erkennst du, wenn du keinen Kalender vor dir hast, dass Herbst ist?
Das hast du nicht wirklich gemacht.
Doch.
Hand aufs Herz?
Hand aufs Herz, habe ich wirklich gemacht. Und
also warte, jetzt immer, Niklas jetzt, und Inken?
Nein, 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 ein paar mehr. 10 Stück insgesamt, weil sonst ist eine statistische Erhebung ja auch irgendwie nicht viel wert, wenn du nicht ein paar mehr befragst. Mhm. Bevor ich dir die Auflösung sage und nenne, was der Großteil dieser 10 Leute geantwortet hat, erstmal die Frage an dich, Fenja. Wenn du jetzt keinen Kalender zur Hand hast oder vor dir liegen hast, das heißt, du weißt nicht, was für eine Jahreszeit oder was für ein Datum du hast, woran erkennst du am ehesten, dass Herbst ist?
An der Natur.
An der Natur, konkretisier mal bitte.
An den Bäumen und Sträuchern.
An den Bäumen, an den Sträuchern, oh, weil sich die Farbe ändert und weil das Laub von den Bäumen fällt?
Zum Beispiel, ja, erstmal färbt sich das wunderschön, bunt und dann fällt es irgendwann. Bei nicht allen, aber bei ganz, ganz vielen.
Tatsächlich haben 8 der 10 Leute genau dasselbe geantwortet, dass sie es anhand des Laubs erkennen, dass Herbst ist. 2 haben gesagt, wegen der Temperaturen. Weil es einfach kälter wird.
Das ist ja Quatsch. Ja,
wenn der Sommer dann auf einmal zu Ende ist und es wird kühler, dann merkt man, okay, Sommer ist vorbei, dann müsste jetzt Herbst sein. Und
letzte Woche hatten wir 19 Grad.
Ja, ne? Es ändert sich ja bei uns auf der Erde stetig, welche Temperaturen wir zu welcher Jahreszeit haben. Aber ja, es ist zum Großteil eben tatsächlich das Laub, woran wir erkennen, dass wir Herbst haben.
Und also wir sitzen jetzt ja hier gerade in unserem kleinen Büro und ich gucke raus und ich habe hier Bäume vor meiner Nase und ich werde total darin bestätigt. Also man sieht es.
Ja, aber ich wollte mal gerade sagen, was anderes fällt einem auch nicht großartig ein, ne? Woran man einen Herbst erkennen würde.
Naja, an den also an den Tageszeiten, ne?
Ja,
dass
okay,
die Tage
wird
kürzer
dunkel,
werden, es wird früher dunkel.
Zeit wird umgestellt.
Genau, es regnet mehr.
Hast ja jetzt eine Stunde länger Schlaf gehabt.
Schlaf.
Vorgestern Schlaf.
Ja, Schlaf habe ich gehabt. Ja, war schön.
Haben wir jetzt dann auch offiziell Herbst, was die Uhrzeit angeht.
Ja.
Ja. Ja, ich habe auch eine Stunde mehr Schlaf gehabt.
Das ist toll. Ja, ne? Sieht man gleich bei dir. Strahlst so.
Oder?
Ja,
ja,
super.
Bei mir ist das...
Du solltest öfter mal eine Stunde länger schlafen.
Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sprechen heute über Laub.
Genau.
Wer hätte es gedacht? Die statistischen Erhebungen haben uns ein bisschen dazu geleitet, da mal eine Folge drüber zu machen. Und wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen, warum werfen Bäume eigentlich ihre Blätter im Herbst ab? Was passiert eigentlich genau auch in diesem Blatt, dass sich vor allen Dingen die Farbe ändert? Es geht nachher sehr, ja, fast schon ins biologisch-chemische, worüber wir sprechen. Wir reißen es natürlich nur an, weil wir sind keine Chemiker
keine Biologen.
Tiefbiologen. Aber so ein bisschen grob kann man es erklären. Und hinten raus wollen wir dann noch gerne darüber sprechen, was kann man mit dem Laub eigentlich am besten machen?
Genau.
Denn ganz viele Menschen, die rennen panisch raus, oh Gott, ich muss jetzt alles hier ganz schnell irgendwie zusammenhaken und fegen und was auch immer und dann bloß weg damit.
Mhm.
Ja, muss gar nicht.
Nee, muss gar nicht. Es gibt viele tolle, nützliche Sachen,
die
man dann mit dem Laub machen kann.
Aber kommen wir später zu. Fenja, erzähl doch mal für diejenigen, die es vielleicht bis heute noch nicht verstanden haben, mich inbegriffen. Ich hatte in den Biologiekursen früher, hatte ich mal das Thema, zum Beispiel auch den Unterschied zwischen den Laubblättern, die wir hier bei uns haben und zum Beispiel so Nadelbäumen. Warum ist die eine Art eigentlich immer grün und die andere nicht? Das hat dann ja was mit dem Aufbau der Pflanzen oder der Blätter bzw. der Nadeln zu tun. Sowas wusste ich alles mal, ich habe es bis heute nicht behalten. Mhm. Deswegen hol mich doch gerne nochmal ab. Warum sind Pflanzen eigentlich grün und im Herbst dann irgendwann auf einmal gelb und auf dem Boden liegend?
Also unterscheiden tut man ja zwischen Laub und Nadelbäumen.
Mhm.
Es gibt ja zum Beispiel auch Mischwälder, da findest du Laub- und Nadelbäume. Mhm. Und bei den Laubbäumen ist es halt eben so, dass die ihre Blätter verlieren, beziehungsweise dass sie sich vorher einfärben und dass sie dann eben ja runterfallen. Mhm. Und ja, das Grün ist das Chlorophyll. Das ist das Chlorophyll, was das Blatt eigentlich an sich grün färbt. Mhm. Und dieses Chlorophyll, das wird eben auch für die Photosynthese benutzt. Die Photosynthese ist ja dafür da, dass wir Sauerstoff in der Umgebung haben, dass die Luft gereinigt wird. Und ja, Chlorophyll ist eigentlich das A und O. Das ist das, was die Zelle, also dieser grüne Zellsaft, der das Blatt dann grün macht.
Ja. Wobei ich nicht dich da an der Stelle ein bisschen korrigieren muss. Ja. Ich habe mal für einen anderen Podcast, den ich parallel noch betreibe.
Jetzt kommt wieder die Zwischenwerbung.
Kultastisch heißt der. Simon, da geht es nur um Grünkohl. Ne? Jetzt lass mich mal ausreden. Ne?
Der Kaffee geht auf
dich. Bei meiner Werbung nicht immer dazwischen quatschen. Bei meiner,
du kannst mich auch vorher mal abholen, dass du immer Werbung machen willst. Also ich kann mir auch jemand anderen suchen, wenn du jetzt also immer über deinen tollen...
Ja, komm. Was ich dir auf jeden Fall sagen wollte, ja. Für diesen Podcast habe ich mit einem Botaniker gesprochen. Und der hat mir gesagt, Pflanzen tun nichts für den Menschen. Die tun das nur für sich selbst. Weil du gerade gesagt hast, die Photosynthese ist ja dazu da, dass wir Sauerstoff haben. Nein, nein, das ist es. Also die Pflanze macht das nicht für den Menschen, damit wir hier glücklich und zufrieden und atmen können, sondern die macht es in erster Linie für sich selbst, damit sie wachsen kann, damit sie sich weiterentwickeln kann. Und für uns ist es ein schöner Nebeneffekt. Deswegen, da wollte ich jetzt
schöner,
mal
kurz, ein überlebenswichtiger.
Ja, da wollte ich mal jetzt eben kurz klugscheißern. Ne? Die Pflanzen tun nichts für uns.
Mhm.
Ja, wir,
so wie du.
Wir profitieren natürlich aus vielen Dingen. Ne? Zum Beispiel ein Apfelbaum macht die Äpfel nicht dazu, weil er sich gedacht hat, ach Mensch, hier kann ich die Menschen jetzt mal eben kurz damit vertan.
Warum macht er das denn?
Das kann ich dir jetzt nicht. Das kannst du selber rausfinden, warum er es genau macht. Was der Grund dafür ist. Auch wahrscheinlich
spannend,
Speicher,
oder eigentlich, oder?
Nährstoffspeicher, Wasserspeicher. Und vor allen Dingen, nee, pass auf, jetzt habe ich's. Die Samen sind ja in dem Apfel drin. Das heißt,
der will sich wieder vermehren.
Wenn er dann abgelegt wird vom Baum und zu Boden fällt, dann ist er geschützt und kann sich dadurch vermehren.
Mega. Ja. Machen wir nochmal eine Folge drüber?
Ja, machen wir nochmal eine Folge drüber.
Wie Pflanzen, Bäume, was auch immer sich überhaupt fortpflanzen.
Ja.
Warum sie das machen.
Ja.
Cool.
Aber, ne?
Spannend.
Daran siehst du auch wieder, er macht es nicht für den Menschen, er macht es für sich selbst.
Da hast du auch recht. Da hast du auch vollkommen recht. Also, er macht das nicht, er macht das nur für
sich.
Warum
eigentlich mal er? Jetzt können wir auch mal anfangen hier mit Gendern und so.
Gendern.
Ja, das lassen wir mal lieber. Auf jeden Fall
der Baum. Es ist ja der Baum. Ja.
Oder die Baumin.
Die Baumin.
Nee, das lassen wir mal. Das ist ein anderes Thema.
Ja, also Chlorophyll.
Also Chlorophyll
und, macht das Blatt grün.
Okay.
Ganz einfach gesagt.
Und im Herbst ist das Chlorophyll dann auf einmal weg oder wie?
Beziehungsweise es wird abgebaut. Mhm. Also der Baum bereitet sich auf den Winter vor. Der merkt das eben auch, ne? Die Temperaturen werden kühler und er weiß, okay, der Winter steht bevor und bereitet sich dann auf den Winter vor, beziehungsweise auf seinen Winterschlaf. Das heißt, Chlorophyll wird abgebaut und andere Pflanzenstoffe kommen zum Vorschein, wie zum Beispiel Carotinoide. Mhm. Die machen, dass das Blatt gelb ist oder orange, da kommen diese schönen Farben her. Oder die Anthocyane, das sind eher so die roten oder violetten Pflanzenstoffe.
Wusstest du eigentlich, wie eine Farbe letztendlich funktioniert? Also was genau eigentlich passiert mit, warum ist ein Blatt eigentlich grün und... Ne, ja gut, Chlorophyll, okay, alles gut verstanden. Aber warum ausgerechnet grün? Warum ist ein Blatt nicht blau? Kannst du es mir beantworten?
Weil der Pflanzenstoff eben nun mal
grün
ist.
Ich glaube, du verstehst gerade nur nicht, worauf ich hinaus will. Es ist ja so, das Sonnenlicht besteht ja, ne, kennst du ein Prisma, ne? Also wenn du jetzt den Prisma irgendwie vor das Sonnenlicht hältst, dann siehst du, dass sich das in ganz viele verschiedene Farben unterteilt, das Sonnenlicht. Und am Ende des Tages ist es bei Farben oder ne, alles, was das menschliche Auge als bunt oder als farblich erkennt, ist es einfach nur so, dass jetzt zum Beispiel das Blatt, ich bleibe jetzt mal beim Beispiel grünes Blatt, absorbiert halt alle Farben außer das Grün. Das Grün wird reflektiert. Mhm. Deswegen sehen wir es grün.
Okay.
Wenn es nachher, also das Chlorophyll, ne, wenn das jetzt quasi, das ist dann halt ein Stoff, der alles absorbiert farblich, also von den Lichtstrahlen der Sonne, nur grün wird reflektiert. Und wenn das Chlorophyll nicht mehr da ist, dann ist es halt mit dem Gelb so. Es wird alles an Farbe absorbiert, außer das Gelb, außer die Gelbtöne.
Mhm.
Das hat was mit Absorbieren und Reflektieren und so ein Kram zu tun.
Prismen zu tun.
Geht, also auch da, ne, gibt bestimmt, geht noch, kann man noch mehr ins Detail gehen und
ja,
wahrscheinlich habe ich jetzt vielleicht
ja
auch ein bisschen falsch erklärt, aber so vom Prinzip her ist es, glaube ich, so.
Ja, okay, gut.
Ja.
Ganz verstanden habe ich es nicht, muss ich jetzt mal an dieser
ist
Stelle.
Egal, ist egal.
Aber du hast was
das
ganz Schlaues gesagt.
Ja, ich sage ja gerne was Schlaues.
Genau. Aber wichtig ist halt eben, dadurch entsteht diese wunderschöne Herbstfärbung, die, ich darf es jetzt endlich sagen, weil ich jetzt hier im Podcast bin, dieses Jahr sehr schön ist. Sehr, sehr besonders schön, finde ich. dir ist es noch nicht so aufgefallen, hast du gesagt, als wir darüber gesprochen haben. Ich finde es dieses Jahr aber besonders schön. Irgendwie, ja, es liegt halt eben ja auch daran, wie ist der Standort von einem Baum, wie ist das Wetter überhaupt gewesen, wie viel Feuchtigkeit ist im Boden enthalten, ja, und so weiter. Das sind alles Faktoren, die eben auch für diese Färbung verantwortlich sind. Und dieses Jahr ist es ein mega Match und es sieht alles total schön aus.
Ja.
Muss ich
finde ich, sieht aus wie jedes Jahr, aber gut, das ist natürlich auch so ein persönliches Empfinden.
Ja.
Kann ja auch sein, dass du durchaus recht hast.
Mhm.
Ich kann mir vorstellen, dass du da sowieso grundsätzlich ein bisschen mehr drauf guckst als jetzt ich oder generell Menschen, die nicht so geisteskrank naturverbunden sind.
Nee, das
aber,
ist
ja, aber also mir wird das jetzt nicht auffallen.
Nein, das ist ja auch der Blick dafür, den hatte ich vor 10 Jahren auch nicht. Da klar habe ich auch gesagt, guck mal, wie schön, aber irgendwie jetzt gehe ich mit einem ganz anderen Blick durch die Natur und gucke mir Sachen ganz anders an. Dann bin ich bei dir. Ich weiß ja, das ist nicht so dein Thema.
Jetzt kommen wir, also ja gut, wir haben jetzt darüber gesprochen, warum eigentlich ne, Farbe, Grün, warum Gelb, warum, ne, wie auch immer. Warum wirft der Baum oder warum werfen Laubbäume denn generell überhaupt ihre Blätter ab?
Habe ich ja eben schon gesagt, um sich, beziehungsweise alles, was sie tun, diese Verfärben und auch das Abwerfen vom Laub, das ist eine Vorbereitung auf den Winter. Im Winter müssen sie ja auch Energie sparen, es ist kälter draußen, es friert, es liegt Schnee und so weiter, der Boden ist gefroren und eigentlich ist es nur dafür da, dass sie Energie sparen. Es ist eine Energiesparmaßnahme, die der Baum dann eben tut.
Ja.
Wirft die Blätter ab und also es ist ja so, dass er über die Blätter ja auch Feuchtigkeit verliert. Und da die Blätter nicht mehr vorhanden sind, spart er sich ja sozusagen Energie.
Ja, das ist übrigens, kurzer Side-Fact, auch der Grund, warum jetzt zum Beispiel so Nadelbäume, warum Nadeln nicht, sich nicht verfärben. Weil mit zum Beispiel ein Laubbaum, Laubblätter, da sind die, da ist die Oberhaut der Blätter quasi, da sind so Poren, die ist so porig, die ist durchlässig, dadurch verliert oder dadurch verdunstet dann eben das Wasser. Bei Nadeln ist es so, die haben eine viel dichtere Oberhaut, sprich das Wasser verdunstet nicht so schnell, der Wasserspeicher in der Nadel an sich ist größer und entsprechend ist der Wasserhaushalt dann auch im Winter dementsprechend damit geschützt und meistens haben so Nadeln, das hast du vielleicht auch schon mal gemerkt, wenn du die so in die Hand nimmst, die haben, fühlen sich so, also haben so eine kleine Wachsschicht, noch, sind so ein bisschen von mit Wachs noch überzogen, was natürlich auch so vor Feuchtigkeit und so schützt. Deswegen werden zum Beispiel auch Nadelhölzer nicht gelb oder so oder whatever irgendwie im Winter, sondern die bleiben immer schön grün. Man kennt das ja, ne, wenn man klassisch der Tannenbaum, warum ist der Tannenbaum eigentlich grün so, ne? Und das hat was tatsächlich am Ende einfach was mit der Struktur der Blätter beziehungsweise dem Fall Nadel zu tun. Wir sprechen jetzt ja von den Laubblättern, ne? Also verdunstet, also das Wasser wird verdunstet, die Poren. So, wenn es jetzt natürlich friert, klar, die Poren, die frieren zu und dann kann kein Wasser mehr verdunsten. Trotzdem würde der Baum da ja noch relativ viel Energie in seine Blätter stecken und das möchte er einfach im Winter nicht, weil es ja vor allem auch keinen Effekt hat.
Ja.
Also Energie sparen, er geht in den Winterschlaf.
Und er speichert Feuchtigkeit auch in sich, in dem Baumstamm und so weiter, ne?
Ja.
Was er sonst vorher irgendwie in dem Blatt hätte.
Nenn doch mal ein paar Bäume, bei denen das so ist. Ahorn, Eiche,
Ahorn.
Kastanie.
Ja, genau. Alle Obstbäume. Bei mir war jetzt ganz, ganz schlimm der Magnolienbaum. Der hat irgendwie in 2 Tagen alles fallen lassen, was man nur fallen lassen konnte. Ja, Buchen, Eichen,
ja,
Amberbaum,
einiges.
Alles.
Naja, alles eben nicht.
Ja, viele, aber viele Bäume.
Jetzt hat das, die Natur denkt sich ja bei all dem immer irgendwie was. Es ist ja auch ein ökologischer Kreislauf, von dem wir sprechen. Also das Laub wird jetzt von den Bäumen geworfen, fällt zu Boden. Wenn der Mensch es jetzt nicht wegmacht.
Ja.
Wir sprechen jetzt also von den Bäumen, wo kein Mensch in der Nähe ist. So, das Laub liegt jetzt
Wald,
auf dem Boden.
Zum Beispiel.
Im Wald zum Beispiel, genau. Was dann? Was passiert mit den Blättern? Und vor allen Dingen, warum wirft der Baum auch aus anderen Gründen diese Blätter ab?
Ja, also die Blätter bestehen ja aus Zellen, aus Pflanzenzellen, die sich zersetzen. Stichpunkt Kompost zum Beispiel. Alles zersetzt sich. Und daraus, ich weiß, du magst das Wort nicht, aber daraus entsteht Humus, also ein natürlicher Dünger. Und wenn jetzt zum Beispiel im Wald das ganze Laub liegen bleibt, da kommt ja keiner, der das wegfegt, dann zersetzt sich das alles. Das dauert natürlich bei dem einen oder anderen Baum, kann das bis zu einem Jahr dauern. Ich glaube, Eiche ist so ein Baum, wo das ganz, ganz lange dauert, bis das zersetzt ist, das ganze Blatt. Aber wie gesagt, es entsteht Humus, es entsteht ein natürlicher Dünger und das Ganze wird wieder in den Boden abgegeben, in Form von Nährstoffen. Also es ist auch eigentlich so ein, auch so ein Kreislauf, ne? Der Baum wiederum bekommt Dünger für nächstes Jahr, damit er wieder schön austreiben kann. Ja.
Bleiben wir mal aber mal beim Wald, bevor wir so weit kommen, was du gerade gesagt hast, was vollkommen richtig ist. Aber bevor es sich zersetzt, ist Laub vor allen Dingen auch eine dicke Schicht, die eben davor sorgt, dass der Boden vor Erosion geschützt ist und vor extremen Temperaturen, gerade eben im Winter. Und auch dadurch sorgt das Laub vor allen Dingen eben dafür, dass das Ökosystem stabil bleibt und funktioniert. Bietet natürlich auch für viele Lebewesen Schutz und Wärme. Ne? Wer kennt es nicht? Irgendwie ein Laubhaufen zu Hause im Garten irgendwie liegen gelassen und irgendwie nach einem halben Jahr merkt man, oh, da muss ein Igel drinne gelebt haben oder was auch immer. Oder man sieht ihn sogar, der da dann gerade Winterschlaf drinne macht. Also bietet auch für viele Lebewesen Schutz. Ist natürlich im unberührten Wald ist es natürlich genau das. Ne?
Ja, genau.
Und das ist auch einer der Gründe, und damit kommen wir zum nächsten Punkt, warum wir Laub nicht auch immer sofort wegkehren und entsorgen sollten.
Genau, ich habe es ja eben schon erwähnt, es zersetzt sich, es entsteht eine Art Düngung. Das heißt, wenn ich jetzt meine Rasenfläche von Laub entferne, was ich doch regelmäßig machen sollte, eine ganz, ganz dünne Schicht kann immer liegen bleiben, zu viel aber nicht, weil sonst ist es einfach, ja, da kommt keine Feuchtigkeit, kein Sauerstoff ran, der Rasen fängt irgendwann an zu gammeln. Das heißt, da sollte ich regelmäßig doch Laub fegen. Und dieses Laub muss ich jetzt aber nicht gleich zum nächsten Recyclinghof bringen oder auf den Komposthaufen oder in die Biotonne schmeißen, sondern ich kann das einfach in meine Beete tun. Also als ganz normale Mulchschicht, wie du gerade gesagt hast, das schützt im Winter vor Frost, vor Erosion, dass das Ganze nicht austrocknet. Das ist total super, eine super Sache. Ich muss nicht losfahren, ich muss nicht irgendwie groß arbeiten, ich kann es einfach in die Beete fegen.
Ja. Da übrigens ein kleiner Tipp, wenn man eben eine Rasenfläche zu Hause zur Verfügung hat und keine Ahnung, da steht eine riesen Eiche oder so, die jetzt richtig schön Laub verloren hat, dann kannst du entweder gleich mit dem Rasenmäher drüber gehen oder eben du hakst es vorher eben so ein bisschen zusammen, dass du es dann irgendwie zusammenmähen kannst. Denn durch das Zerhäckseln, wichtig natürlich dann aber ein Rasenmäher mit Korb, weil ohne wäre blöd, durch das Zerhäckseln zerkleinerst du natürlich das Laub und das ist nochmal wiederum besser, wenn du das dann in dein Beet verteilst, dann funktioniert die Zersetzung noch viel besser, weil dann einfach die Angriffsfläche quasi für die Kleinstlebewesen und die Mikroorganismen einfach noch ein bisschen größer ist und die ganze Zersetzung, das ganze Kompostieren hat einen noch besseren Effekt. Muss nicht, aber kann man gerne tun, ein bisschen zerkleinern, hat auf jeden Fall einen Vorteil und ja, Rasen auf jeden Fall befreien, weil sonst gammeln. Aber was auch grundsätzlich nicht verkehrt ist, ist eben, ja, irgendwie Gehwege. Alles, was irgendwie gepflastert oder versiegelt ist. Gerade in der Stadt, ne, man kennt das, irgendwelche Abwasserkanäle oder so verstopfen auch super gerne mit Laub. Da kann man immer mal für sorgen, dass der Gehweg vor der eigenen Tür oder wie auch immer so ein bisschen vom Laub befreit ist. Meistens kümmert sich da ja auch die Stadt drum, also man kennt
das,
dann ja.
Das wollte ich mal kurz, vielleicht können wir das mal ganz kurz besprechen. Also ich weiß, wenn du jetzt also Eigentum hast, also Besitzer bist oder Besitzerin, dann bist du ja verpflichtet zum Beispiel Schnee zu räumen oder bei Glatteis irgendwie zu streuen. Aber wie ist das mit dem Laub, weißt du das? Weil du sagst, da ist die Stadt eigentlich für verantwortlich. Ist das so oder ist man wirklich als Eigentümer dazu verpflichtet, auch die Gehwege? Oder beziehungsweise, ich habe jetzt irgendwie einen schönen gepflasterten Weg, der zu meiner Haustür führt und habe da irgendwie Sandsteinplatten, die sowieso schon immer sehr rutschig sind, jetzt gerade zur Herbstzeit. Und da liegt so eine richtig fette Laubschicht drauf. Und dann kommt hier die Nachbarin Erna und will mir ein Stück Apfelkuchen vorbeibringen und rutscht da aus. Oder von vorne auf meinem Gehweg. Wie ist das?
Also genau rechtlich kann ich es dir nicht sagen. Ich weiß nur, dass es beim Laub so ist, dass grundsätzlich der Grundstückseigentümer dafür zuständig ist, das Laub zu entfernen. Wenn es jetzt aber um öffentliches Gelände geht und dazu gehören ja in erster Linie auch Gehwege, dann kümmern sich die Gemeinden darum. Was scheinbar ja dann beim Schnee und Glatteis anders ausgelegt
wird.
Also da
bist
dort
du
musst du ja offensichtlich deinen eigenen Gehweg vor der Haustür machen.
Genau.
Aber beim Laub, nun ist natürlich das Risiko oder die Gefahr, irgendwie auf Laub auszurutschen, auch grundsätzlich da, aber natürlich nicht so krass. Irgendwie. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Postbote jetzt wegen Laub da sich ständig da auf die Nase legt. Kommt bestimmt vor, aber
natürlich.
Ich glaube, in dem Fall haftet dann tatsächlich die Gemeinde oder die Stadt, wenn das passiert.
Kommt es ja auch gar nicht gegen an, wenn du mal überlegst, das dauert jetzt so 2-3 Wochen, bis alles unten ist. Also rein theoretisch, das habe ich jetzt gerade so bei meinem Fußweg. Ich könnte jeden Tag eigentlich mein Laub zusammenfegen. Das, ja. Kann ich einfach zu meinem Arbeitgeber sagen, ich kann also heute nicht kommen, weil ich muss mal wieder Laub fegen.
Aber das kann auch von Gemeinde zu Gemeinde abweichen. Ja, also diese Haftung oder diese Verpflichtung, Laub vor der eigenen Tür quasi zu entfernen, kann auch theoretisch eine Gemeinde per Satzung auf den Anlieger halt übertragen. Das kommt dann immer so ein bisschen drauf an, wo du lebst, wo du wohnst, wie das dort geregelt ist. Ich kenne das auch tatsächlich nur von den Orten, wo ich lebe oder bisher gelebt habe, dass sich da immer die Gemeinde drum gekümmert hat. Also manchmal war ich wohl noch, keine Ahnung, 6 Uhr morgens, ich war noch richtig am Schlafen und höre da draußen richtig laut die Laubbläser und war schon höchst aggressiv und dachte mir so, ey, ist das jetzt euer Ernst? Aber ja, muss gemacht werden. Ne?
Wir merken uns einfach, dass man einfach ein Auge drauf haben sollte, dass man regelmäßig da irgendwie die Wege frei hält. Ja. Egal, ob jetzt irgendwie bei einem zu Hause ist oder direkt vor der Haustür auf öffentlichem Grund. Also, dass man da einfach ein bisschen drauf
guckt. Ich denke mal, wenn man eh schon dabei ist, seine eigene Auffahrt oder seine Zuwegung zur Haustür mal eben kurz klar Schiff zu machen, dann kann man auch wenigstens eben den Bordstein vor der, je nachdem, wie man halt auch überhaupt wohnt und wie es dort gegeben ist.
Schwingt man den Besen nochmal 3 Meter weiter, das stimmt. Apropos Laubbläser, du hast gerade Laubbläser gesagt. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema, über das ich sprechen möchte. Es gibt ja die Laubbläser und die Laubsauger. Ich finde, Laubsauger ist so ein absolutes No-Go. Weil, du hast ja eben gesagt, es ist auch ein Rückzugsort für Lebewesen, für Insekten, für Mikroorganismen. Und durch dieses Aufsaugen tötest du die. Also Laubbläser ist so, naja, geht noch gerade so, weil du pustest es ja von dir weg, du pustest es zusammen. Ich sag mal, wenn du jetzt mit einem Rechen oder einer Hake da am Gange bist, dann kann das ja auch mal sein, dass du da irgendwie eine Spinne oder irgendwas dabei tötest. Aber diese Laubsauger, die haben so viel Wucht, die haben so viel Energie, indem sie das dann eben einsaugen, da stirbt dann nicht alles. Und das ist eigentlich nicht so cool. Ich weiß, es ist eine super Arbeitserleichterung, gerade wenn so viel Laub runterkommt, aber
das schmerzt das moralische Herz von vielen,
Ja, wie sag du doch mal, wie stehst du dazu? Ich find's halt nicht cool.
Ja, ich bin grundsätzlich, was Tierliebe und so angeht, bin ich immer komplett auf deiner Seite. Ich weiß nur, dass ich selber, also meine Mutter hatte mal einen Laubsauger und dann hatte sie mich damals, da war ich Jugendlicher, auch mal gebeten, die Beete quasi davon Laub zu befreien. Jetzt, nachdem ich diese Folge aufgenommen habe, frage ich mich, warum ich es machen sollte, weil meine Mutter mit Sicherheit damals vielleicht auch wusste, dass Laub eigentlich ein ganz guter, nach Zersetzung ein ganz gutes Dünger ist, aber gut, vielleicht mochte sie es einfach optisch nicht leiden und hatte gerne ein sauberes Beet, sage ich jetzt mal, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich habe es damals gemacht und ich muss sagen, ich habe da jetzt heutzutage kein schlechtes Gewissen, weil vielleicht ich dabei irgendwie eine Ameise umgebracht habe, so. Aber ich verstehe grundsätzlich natürlich deinen
Familie.
Ansatz.
Ja. Du hast eine ganze Familie ausgerottet.
Ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie auf einen Laubhaufen gestoßen wäre, wo eventuell ein Igel oder so hätte drinnen leben können.
Das siehst
ich glaube,
ja,
da wäre ich ein bisschen vorsichtiger rangegangen. Aber jetzt wegen so ein paar, ich will es gar nicht, schlecht reden.
Es ist ja auch okay. Es ist ja nicht, dass jemand ein Unmensch ist, weil er jetzt einen Laubsauger benutzt.
Ja, aber du sagst
so.
No-Go. No-Go ist schon sehr.
Ja, ich finde halt irgendwie, wie gesagt, es ist halt, der Mensch nimmt sich alles an, um seine Arbeit zu erleichtern. Irgendwie guckt nur auf sich. Sehr viel und ich finde, dann kann man auch mal eben 10 Minuten investieren und das alles ein bisschen zusammen.
Ja, recht hast du. Grundsätzlich. Heißt nicht, dass du die Zustimmung aller damit.
Nein, ich weiß, das muss auch jeder für sich selbst entscheiden. Ja. Ich bin ja jetzt hier nicht das Mikroorganismen, Insekten.
Weil, man könnte jetzt, also jemand, der jetzt richtig Bock hätte, eine Debatte anzufangen.
Ja.
Und der würde jetzt argumentieren, okay, benutzt du dann auch einen Staubsauger zu Hause?
Es ist meine Meinung.
Benutzt du einen Staubsauger zu Hause?
Der macht die ganzen Staubmilben kaputt, ne?
Ja, es sind auch Kleinstlebewesen.
Wow, ja.
Die bringst du auch damit um. Du kannst auch mal eine Spinne dabei erwischen.
Wie gesagt,
oder
es ist ja nicht so, dass ich sage, ey, du besitzt einen Laubsauger, mit dir rede ich jetzt nicht mehr. Die finde ich doof.
Ja.
Nein, aber es ist, wie gesagt, ich finde es halt irgendwie, man sollte dann ein bisschen Zeit investieren und das alles per Hand machen.
Ja.
So.
Kommt auch da natürlich drauf an, wie groß dein Garten ist. Stell dir mal, du hast 70 Hektar Rasenfläche, dann gehe ich da auch nicht mit der Hake durch die Gegend.
Nee, aber ich glaube, bei 70 Hektar Rasenfläche lässt du das Laub auch einfach liegen, das ist dir scheißegal. Also, wir haben ja auch eben gelernt, das ist ja ein natürlicher Kreislauf und ne, das Ganze geht in den Boden und so weiter. Ja, egal, ich will auch gar keine Debatte anfangen. Es ist meine Meinung, ich finde es halt nicht so cool. Und ich kann ja sagen, ich benutze noch die Hake.
Ja?
So, gestern wieder gemacht.
Die Hake?
Die Harke.
Harke? Die Harke ist für mich
oder
das
den Rechen.
Instrument, womit du den Boden auflockerst.
Nee, ist doch die Hacke. Die Harke. Aber so, wenn so ein Laubbesen, diesen Fächerbesen.
Ja, aber das nennt man nicht Harke.
Harke.
Harke. Jetzt gehen wir mal in die Definition von Harke und Laub.
Okay, den Rechen. Besen. Ist es ein Rechen? Ein Rechenbesen.
Ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich, also, wenn meine Mutter früher zu mir gesagt hat, bringst du mir mal die Harke, dann habe ich ihr nicht den Laub, das Laubgedöns da gebracht. Nee, Harke war für mich das mit den breiten Spalten, mit den ganz breiten, wo du durch die Erde gegangen bist.
Ja, Kann gut sein.
Ja, und das
aber man sagt auch Laubhaken. Oder nicht? Also Laub.
Komm, lassen wir das. Wir schweifen schon wieder so ab. Ja, gut. Was haben wir denn noch? Was wollen wir noch? Also wir sind ja alles jetzt
soweit. So, Frostschutz haben wir gesagt. Ja, Frostschutz, natürlich Düngemittel. Mal was liegen lassen. Auf Lebewesen achten. Herbstfärbung.
Rasen befreien,
Gehwege auf jeden befreien. Fall Gehwege genau sauber halten. Rutschbuddy.
Nein, aber es ist ja tatsächlich, man unterschätzt das ein bisschen. Mhm. Ich weiß wohl, wir kommen ja hier aus Oldenburg und es gibt, ich erzähle mal ganz kurz eine Anekdote aus meiner Jugend. Es gibt eine Großraumdisco in der Nähe von Oldenburg.
Ja.
Die hieß damals Fun Factory. Der ein oder andere wird sie vielleicht kennen.
Wildeshausen?
Und wenn man von Oldenburg nach Wildeshausen fuhr, fuhr man immer über so eine Landstraße. Und ich weiß wohl, dass es damals viele Verkehrsunfälle gab im Herbst, weil eben diese Landstraße, die war der Tempo 100, Jugendliche schön ein bisschen Bock auf Party, fahren dahin oder eben hinterher zurück auf irgendwelchen Landstraßen. Und dadurch, dass es eine Allee war, war das immer komplett die Straße zugeballert mit Laub und dadurch wirklich extrem rutschig. Und das unterschätzen viele, wie rutschig, gerade wenn es dann so leicht nass ist, bisschen geregnet hat oder Morgentau oder wie auch immer. Und dann fährst du da irgendwie mit 120 und dann kommt mal eine enge Kurve. Da sind damals Menschen bei verunglückt. Viele unterschätzen das tatsächlich, wenn Laub auf der Straße ist, wie rutschig das gerade mit dem Auto dann auch ist.
Ja, da sollte man echt aufpassen.
Ja.
Da hast du recht.
Das ist schon echt.
Ja, ich möchte diese Folge aber nicht mit so einem traurigen Thema schließen,
überhaupt
muss ich
nicht
sagen, weil der Herbst ist schön, der Herbst ist schön. Bunt.
Ich mag den Herbst auch. Es wird dann ein bisschen kühler, ein bisschen ungemütlicher, aber ich bin so ein absoluter Gemütlichkeitstyp. Mhm. Ich liebe es dann auch in der Wohnung zu sein, wenn es draußen mal ein bisschen regnet, ein bisschen, manchmal ist es ja auch ein bisschen windig, ein bisschen stürmisch. Mhm. Ich mag's.
Ich mag das auch sehr. Was ich dich noch fragen wollte, Indian Summer, sagt dir das was?
Nee.
Der Begriff? Nein.
Ja, gehört. Aber wenn du mich jetzt fragst, was es genau ist, kann ich dir nicht sagen.
Genau, weil ich möchte, dass wir das irgendwie schön abschließen. Und zwar für alle, die es nicht wissen, wo man jetzt eine besonders schöne Herbstfärbung, das ist dieser Indian Summer, erleben kann, kommt, sag ich mal, glaube ich, in den Mittelatlantikstaaten vor, zieht sich dann so hoch in den Norden, sprich irgendwie fängt, glaube ich, in der USA an, geht dann hoch bis Kanada und ist tatsächlich aber auch hier bei uns in Deutschland im Schwarzwald sehr gut zu erleben. Und das hat was damit zu tun, also mit den Temperaturen, dass es da im Herbst recht mild ist, aber ich glaube, in die Nächte wieder sehr kühl und hat halt eben auch was mit der ganzen Atmosphäre da zu tun. Aber da ist die Herbstfärbung durch diese ganzen Wettereinflüsse, Einflüsse. Meine Güte, da war auch Sprachfehler wieder. Ja, und diese ganzen Einflüsse, die ich gerade aufgezählt habe, die bringen diese Herbstfärbung einfach besonders schön zur Geltung. Und das ist total was fürs Auge. Ich selbst habe es noch nicht gesehen, aber ich hatte eine Freundin, die in Kanada war und hat da ganz tolle Bilder geschickt. Und mein Freund, der hat es tatsächlich auch schon gesehen, der ist da gewandert. Mhm. Und es ist sehr, sehr zu empfehlen.
Ja, und der Schwarzwald ist ja auch nicht so weit weg.
Der Schwarzwald, also von uns hier, vom Norden bis schon so 8 bis 10 Stunden unterwegs, aber ich glaube, es ist immer eine Reise wert. Ja. Ist natürlich dichter dran als Kanada oder die USA. Definitiv. Aber wie gesagt, für jeden, der reiselustig ist, das lohnt sich definitiv im Herbst. Aber hier ist es auch schön.
Ja, guck mal, hast du jetzt sogar hier noch so einen Reisetipp irgendwie. Ja, eine Reiseempfehlung.
Genau.
Ne? Thema Laub und du gibst noch eine Reiseempfehlung. Ja.
Guck mal, was es hier alles gibt. Das ist das nächste Reel. Ja. Für noch mehr grüne Tipps oder Reisetipps, hör doch einfach in unseren Grüngerede-Podcast. Ja,
nicht gut.
Sehr schön. Guck mal, dann haben wir über Laub geredet.
Fazit, Laub gerne liegen lassen.
Laub gerne liegen lassen ist eine tolle Sache.
Ja.
Definitiv.
Ja. Oder zumindest zusammenkehren und dann irgendwie auf den Beeten verteilen.
Genau. Freuen sich alle Igel, Insekten und so weiter.
Schön.
Und eben auch die Pflanzen.
Habe ich wieder was dazu gelernt.
Ja, ich auch.
Danke dir, Finja.
Ich danke dir, Simon.
Eine schöne Woche.
Wünsche ich dir auch.
Und genieß ein bisschen
die Herbstfärbung.
Die Herbstfärbung.
Du auch.
Ja.
Bis dann.
Bis denn. Tschüss.